SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk der US-amerikanischen Schriftstellerin Elizabeth Stroud, deren Bücher, so kann man sagen, internationale Bestseller sind. Am Meer heißt der Roman in deutscher Übersetzung von Sabine Roth. Das Buch aus dem Luchterhand Verlag steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Mai. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Ich-Erzählerin und Schriftstellerin Lucy Barton, die im März 2020 von ihrem Ex-Mann William gebeten wird, die Koffer zu packen, New York zu verlassen und vorübergehend in ein einsames Haus am Meer zu ziehen. Julia Schröder, was ist passiert?
Ja, Corona ist passiert und es ist eigentlich das erste Corona-Jahr, dass diese beiden Ex-Eheleute, die, glaube ich, miteinander auch ein paar schlimme Geschichten teilen, sich aber trotzdem gut verstehen und wie es sich in diesem Buch dann so nach und nach entwickelt, mehr als gut verstehen, dass die da in dieser Isolation in Maine, in einem kleinen Küstenort, auf einer Felsspitze gelegenen Haus verbringen. Sie sind beide um die 70 oder drüber, damit ihnen nur ja nichts passiert und bis dann endlich die Impfungen kommen. Und Elizabeth Stroud hat diesen Roman der Reihe um Lucy Barton 2022 im Original veröffentlicht. Das heißt, sie hat den absolut unter dem Eindruck der gerade vergangenen Aktualität geschrieben. Und dafür, muss ich sagen, hat sie da einen unglaublich ausgeruhten und souveränen Umgang mitgefunden. Man würde ja vielleicht Schuldzuweisungen erwarten oder so einen vibrierenden Zorn da drin. Und ich meine, in dieser Zeit ist ja wahnsinnig viel passiert in Amerika. Das kommt da auch alles irgendwie drin vor. Also
Donald Trump
natürlich und seine Abwahl und der Sturm aufs Kapitol und der Versuch der Verwaltung in New York, irgendwie klarzukommen damit, dass in dieser Stadt also wirklich aufs Grausamste dieses Virus tobt und die Leute haufenweise umkommen. Das kommt alles vor, aber eben in dieser, also von außen abgesehen, in dieser Mauerschau aus dieser Ferne, dieser Isolation in Maine. Aber natürlich kommen sie dann trotzdem auch mal damit in Berührung, dass die zwei haben zwei gemeinsame Töchter, die erwachsen sind und um die macht man sich auch Sorgen. In deren Privatleben passiert auch so dies und jenes. Und dann kann es natürlich auch nicht ausbleiben, dass nähere Menschen sich infizieren, schwer erkranken. Gleich auf den ersten Seiten gibt es den ersten Todesfall im engsten Freundeskreis. Eine Figur aus einem früheren Roman, die stirbt einfach, kann nicht mal eine Beerdigung geben, weil sowas alles nicht mehr möglich ist. Aber eben die Töchter, aber auch andere nahe Anverwandte von beiden, also Liz Barton und ihrem Ex-Mann William, werden da schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Vielleicht sagen wir noch ganz kurz etwas zu den Familienverhältnissen. Elizabeth Stroud hat dieses Eheverhältnis und das Ende der Ehe zu William in den Vorgängerbüchern, sagen wir mal, ausbuchstabiert. Aber interessant scheint mir das Verhältnis zu Vicky und Pete zu sein, und zwar zu den Geschwistern von Liz Barton. Wie gestaltet sich das?
Naja, beide, William und Liz, haben Geschwister, mit denen sie aber nicht viel zu tun haben. Also William hat seine Schwester erst in einem der früheren Bücher gerade überhaupt entdeckt, dass er eine Schwester hat und ist mit ihr in Kontakt gekommen, den wollte sie aber nicht. Aber jetzt in diesem Roman wird also diese Begegnung nachgeholt. Und Liz kommt aus einfachen, ja, ärmlichen Verhältnissen und ihre beiden Geschwister sind da auch verblieben, irgendwo im Mittleren Westen. Die repräsentieren im Grunde genau diese Leute, die das denjenigen, die nach New York oder irgendwo an die Küste entkommen sind, für ewig übel nehmen werden, dass sie da haben sitzen lassen. Das sind die Leute, die Trump gewählt haben, wie wir wissen. Und die haben jetzt hier in dem Buch in mehrfacher Hinsicht ihren Auftritt, aber eben besonders in Gestalt dieser von Schwester und Bruder, der Ich-Erzählerin Liz Barton.
Und das alles ist, darauf werden wir gleich auch noch eingehen, in einem ja vermeintlich leichten Plauderton erzählt. Und wie der klingt, das hören wir nun aus Elizabeth Strouds Roman Am Meer liest Isabel de May. Bitte sehr.
Eine Woche nach Thanksgiving wurde meine Schwester krank. Ihre jüngste Tochter Lila rief mich an und sie weinte. Sie ist im Krankenhaus und wir dürfen nicht mal zu ihr. Sie bekommt Sauerstoff. Ich hörte zu und ich redete ruhig und sachlich mit ihr, aber ich konnte sie nicht trösten. Ich fragte sie, ob ihre Mutter telefonieren könne und Lila sagte, nein, Aber am nächsten Tag kam eine Nachricht von meiner Schwester, in der stand: Lucy, mir geht's miserabel. Ich glaube, ich komme hier nicht wieder raus. Ich schrieb sofort zurück: Ich hab dich lieb. Und am Abend antwortete sie: Ich weiß schon, dass du das glaubst. Am Tag darauf kam noch eine Nachricht von ihr: Lucy, du dachtest immer, du bist was Besseres als ich. Du warst sehr selbstsüchtig in deinem Leben. Tut mir leid, aber so sehe ich das. Ich sollte für dich beten, aber ich bin zu kaputt. Es war ein Gefühl, als hätte sie mir eine Kugel in die Brust geschossen. Exakt so fühlte es sich an. Mein Bruder klang müde am Telefon, ausweichend. Als ich sagte, sie meinte, ich wäre so selbstsüchtig, schwieg er. Also fragte ich, findest du das denn auch? Und er sagte, ach Lucy, nein. Vicky starb nicht an dem Virus, aber mein Bruder starb. Er rief mich von daheim an und sagte, er habe Schüttelfrost, seine Zähne klapperten hörbar und Schwierigkeiten beim Atmen, und ich flehte ihn an, ins Krankenhaus zu fahren, aber er sagte, das wird schon wieder. Nein, bitte, mir zuliebe, sagte ich. Und nach einer kurzen Pause sagte er, na gut, vielleicht morgen. Bevor wir auflegten, sagte er noch, übrigens, Lucy. Und ich sagte, was denn, Petey? Er sagte, ich will nicht, dass du denkst, du wärst selbstsüchtig. Du weißt doch, wie Vicky redet. Oh, Petey, danke, sagte ich. Und er sagte leise, ich hab dich lieb, Lucy. Bis dann. Mein Bruder hatte noch nie gesagt, dass er mich lieb hatte. Niemand in unserer Familie hatte je so etwas gesagt. Als er am nächsten Tag nicht abhob, wollte ich erst Vickys Mann anrufen, damit er nach ihm sah. Aber dann dachte ich, nein, besser die Polizei. Also rief ich dort an, und der Beamte versprach mir, mit großem Ernst hinzufahren und nach ihm zu schauen. Und ich hörte gar nicht mehr auf, mich bei ihm zu bedanken. Und nach einer halben Stunde rief die Polizei mich zurück, um mir mitzuteilen, dass mein Bruder, Pete Barton, tot aufgefunden worden war. Er war in seinem Bett gestorben, demselben Bett, in dem viele Jahre vor ihm mein Vater gestorben war.
Isabelle de Mee las aus Elizabeth Strouds Roman Am Meer, erschienen in deutscher Übersetzung von Sabine Roth im Luchterhand Verlag. Das Buch, das im englischen Original den noch viel schöneren Titel, wie ich finde, Lucy by the Sea trägt, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste immer. Vielen Dank. Maike Fessmann, mal abgesehen von den Dramen, wir haben gerade eben ja auch davon gehört, die sich während der Corona-Pandemie innerhalb der Familie von Lucy Barton abspielen, erzählt Strouth auch von den Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Was erfahren wir konkret darüber und wie sind diese Erzählebenen miteinander verbunden? Also die Familiengeschichte auf der einen Seite und auf der anderen Seite die politische Sphäre.
Also die politische Sphäre kommt immer so am Rande rein, so wie es Julia Schröder auch beschrieben hat, übers Fernsehen, dass man den Sturm aufs Kapitol sieht, die Leichenwagen in der ersten Phase der Pandemie. Ich finde aber, dass die politische, gesellschaftliche Wirklichkeit Amerikas nicht der Kern des Romans sind. Was ich interessant dran finde, ist ein Pandemieroman, aber er legt nicht Wert auf politische Verantwortung, auf Schuldzuschreibung, sondern er macht was draus aus dieser Pandemiesituation. Ich hatte mich während der Pandemie immer wieder gefragt, wie wird wohl die Literatur die Pandemie verarbeiten?
Und es kam ja dann auch ganz schnell.
Und es kam schnell. Und ich höre immer wieder, dass Pandemieroman ein abwertender Ausdruck ist, was ich überhaupt nicht finde. Es würde die Leute abschrecken oder sowas. Und interessant an dieser Gattung ist eigentlich, dass die Pandemie ein hervorragendes Beispiel war, über Einsamkeit zu schreiben, über isolierte Menschen, über Isolation als solches. Und das taucht hier als ganz starkes Motiv auf, dass zum Beispiel der Bruder, der dann stirbt, sagt, ich bin Spezialist im Alleinsein. Ich konnte das schon immer. Ich kann das. Dass er dann dummerweise einer Infektion stirbt, ist sozusagen eine Tragödie, die damit nichts zu tun hat. Und auch Lucy Barton sagt es über sich selbst, dass sie eigentlich mit ihrer Familie, mit ihrer Kindheit ein Leben im Lockdown verbracht hat. Und die Tatsache, dass die Pandemie ein Vokabular zur Verfügung gestellt hat, wie man über Einsamkeit spricht, wie man über solche Verhältnisse spricht, und alle, die das miterlebt haben, und das sind wir ja alle, die wir jetzt hier sitzen, eine tatsächlich aktive Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Obwohl ja im jetzigen Moment, wenn man es retrospektiv betrachtet, man sich oft fragt, war das wirklich so? Konnte man wirklich die alten Leute nicht im Krankenhaus besuchen? Und wir wissen, es war so, ja.
Und, also die Retrospektive hat gleich etwas Surreales.
Die Retrospektive hat was Surreales, und man trifft jemanden und man macht so Scherze, so als wäre das alles gar nicht ernst gewesen. Aber wir wussten damals ja wirklich nicht, wie es weitergeht. Und dass sie die Impfung als etwas nimmt, praktisch als den Schlusspunkt des Romans, dass die zwei um die 70-Jährigen praktisch auf diese Impfung zuleben, ist ein ganz wichtiges Element. Aber auch die Tatsache, dass hier ein ehemaliges Ehepaar zusammenkommt. Alle diese Verhältnisse sind Patchwork-Verhältnisse des hohen Alters oder des höheren Alters. Und das hat die ganz eigene Komik, dass jetzt praktisch Lucy Barton er ist Parasitologe, kennt sich also in Naturwissenschaften aus, begreift, was diese Pandemie bedeutet und will seine Ex-Frau in Sicherheit bringen. Gleichzeitig ist er aber von seiner jüngeren Frau verlassen worden. Und es gibt praktisch unglaublich viele Verletzungen zwischen den beiden. Es gibt aber auch eine ganz, ganz genaue Kenntnis, eine Nähe. Und die Tatsache, wie sie beschreibt, wie die zwei sich verlieben, würde ich nicht sagen, sich wieder zusammentun aus einer Mischung von Vernunft, Kenntnis, Nostalgie. Sie ist eine sehr ängstliche Person, hat Panikattacken und er kann sie einfach beruhigen, ja. Und er ist in einer Alterskrise.
Wobei man sich ja natürlich schon fragen kann, bei diesem Thema zu bleiben, ob dieser Text, der halt als Pandemieroman daherkommt, sagen wir mal, subkutan nicht doch sowas ist wie ein Liebesroman unter ganz besonderen Vorzeichen. Also ohne, dass es so ein klassischer Liebesroman natürlich ist. Aber vielleicht fragen wir mal Christoph Schröder, weil das scheint mir doch ganz wichtig zu sein, wenn wir über diesen Roman sprechen, dass er so leicht daherkommt. Jedenfalls von der Art der Textur. Was ist das für ein Plauderton, unter dem dann aber ganz viel, sagen wir mal, vibriert?
Ja, ich bin jetzt ein wenig erstaunt darüber, dass sowohl Frau Schröder als auch Frau Fessmann den politischen Aspekt dieses Romans so nicht als vorrangig, sondern so als nebenbei herlaufend charakterisiert haben, weil ich sehe tatsächlich darin eigentlich den Motor dieses Buchs. Zu dem gehört ja auch die Pandemie. Zunächst einmal muss man sagen, also William ist Parasitologe, er ist Biologe, er sieht, was da passieren wird. Er nimmt seine Ex-Frau, bringt sie aufs Land. Das ist ja schon mal ein Privileg, das früher in Zeiten von Pandemien die Adeligen und so weiter hatten. Das kennen wir ja schon. Das hier ist was anderes. Und was passiert dort? Denen werden Schilder ans Auto gehängt. New Yorker haut ab. Sie sehen George Floyd, der im Fernsehen stirbt. Sie sehen den Sturm auf das Kapitol und so weiter. Das sind doch, und die Pandemie trägt dazu bei, in ihrem Selbstverständnis tief erschütterte Ostküstenintellektuelle, die ihr eigenes Land nicht mehr verstehen. Das sagen sie im Übrigen auch, das wird mehrfach gesagt in diesem Buch, die Orientierung verloren haben, die sagen, dieses Land geht gerade zu Bruch. Sie sind also vollkommen erschüttert, und diese Erschütterung und diese Zerrissenheit, und da kommen wir dann wieder zur Familie, die spiegelt sich in diesen Familienverhältnissen, wie sie es jetzt auch gerade beschrieben haben. Aber das eine ohne das andere ist ja gar nicht denkbar. Und dieser Plauderton, der ist wirklich böse und gefährlich. Das ist ja das, Freund und Kollege, auch Jurymitglied der Bestenliste, schrieb mir per WhatsApp vor ein paar Tagen, wieso redet ihr denn über diesen Corona-Kitsch? Da sagte ich, ja, genau reingefallen, ja, weil es ist überhaupt kein Kitsch, aber natürlich verführt dieser lustige, es ist ja auch ganz viele O's und Ach's. Wir dürfen nicht vergessen, das Vorgängerbuch hieß O. William. Dauernd ging es um O's und Ach's. Also dem passiert was Schlimmes oder jemand erzählt was Schlimmes und Lucy sagt immer mehr, O. William oder Ach, William und so weiter. Aber das hat dann immer eine Konsequenz. Also dabei bleibt es nicht. Das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang. Und daraus wird etwas entwickelt. Und man lässt sich sehr schön einwickeln von diesem vermeintlichen Ton, über dem so über alles hinweg geredet wird, sei es über die Pandemie, sei es über Black Lives Matter oder sei es über das Verhältnis zur eigenen Schwester oder über den Einkauf, den man irgendwie machen muss. Also über alles so. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr fein zu differenzieren und geschickt gemacht.
Aber zum Plauderton würde ich gerne noch was sagen. Ich finde schon, dass der einem auf die Nerven gehen kann.
Darf er.
Aber das war jetzt anders als bei Julia Jost, wo ich fand, der Ton ist originell und der Ton hat mich bei der Julia Jost besonders interessiert. War es bei diesem Buch immer wieder, dass ich dachte, meine Güte, ist das verplaudert. Ja,
ja,
und
gut,
natürlich
also
wissen wir sofort das Motiv, ist es ist am Meer und es ist ein Auf und Ab und es gibt den Grundton des Lebens und oben klatschen die Wellen ran. Das wird alles ganz schön erklärt, warum die so plaudert. Manchmal war es für mich auch, dass mir dadurch diese Ich-Erzählerin so wahnsinnig unsympathisch wurde, dass sie dann mal so sagte, sie erzählt was und dann sagt sie, aber darum geht es mir gar nicht. Mhm. Und dann kommt im nächsten Absatz, mir ging es darum, das. Und dann kommt eine Plattitüde.
Eine der Quintessenzen dieses Buches am Ende ist, das habe ich mir extra aufgeschrieben, die Erde ist schrecklich und sie ist schön. Das steht da so wortwörtlich drin. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das unterlaufen ist. Wenn das unterlaufen wäre, also dann müsste ich sagen, dann ziehe ich alles zurück, was ich gesagt habe, aber ich glaube, das ist schon ein Programm.
Das muss ja nichts mit dem Unterlaufen zu tun haben. Also ich kann ja einen Stil kritisieren,
ja,
wo ich sage, der Stil ist einfach verplaudert und das gefällt mir nicht. Da muss ich nicht unterstellen, dass die Autorin nicht weiß, was sie macht, sondern sie macht genau das. Ja.
Hm.
Und, also und es geht ja auch um Altern und es geht ja auch um Trauer und es geht auch darum, dass die Lucy Barton erzählt von ihrem Bruder, von dem Bruder, der dann stirbt, von seinem schlimmen Schicksal und sie erzählt gern traurige Dinge. Und da sagt der William irgendwann zu ihr, hör jetzt auf, von deinem Bruder zu erzählen. Ich kenne die Geschichte auswendig. Ich kann es jetzt nicht hören. Und sie sagt dann, ja, es gibt Leute, die mögen negative Dinge nicht. Ja. Und das ist auch so eine Charakterisierung dieser Sprecherposition, dass sie schon sehr drauf beharrt, ich bin diejenige, die negative Dinge ausspricht. Und vielleicht ist es auch eine Sache, dass einem dann diese etwas Kraftlosigkeit dieser Altersporträts dann manchmal auf die Nerven geht.
Ich habe mich auch gefragt, warum macht sie das jetzt? Also eben gerade sowas wie, aber darum ging es mir gar nicht. Was sie ja auch macht oder was die Erzählerin eben macht, also Lucy Barton, das ist mit so wahnsinnig gewichtigen Vorausdeutungen arbeiten. Zum Glück wissen wir nicht, was das Leben für uns bereithält. Oder doch, was als nächstes kam, war noch viel schlimmer. Und dann habe ich mir immer überlegt, lieber Gott, diese Frau soll ja Schriftstellerin sein. Warum macht die das? Und ich bin mir da nicht so entschieden, ob das tatsächlich das Mittel der Autorin ist, diese alternde Schriftstellerin, die natürlich da auch eine Schreibblockade erstmal hat, weil also die kann monatelang überhaupt nicht arbeiten, weil das alles so ungewohnt ist. Sie fühlt sich so fremd, sie ist so aus allen Zusammenhängen rausgerissen, ihr ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Also ist das, um genau das zu zeigen, oder was ist der Grund? Weil ich meine, natürlich, da passieren viele schlimme Dinge. Der Bruder stirbt, eine der Töchter trennt sich, die andere verliert zum wiederholten Mal ein Kind. Das ist natürlich alles ganz schrecklich, aber erzählt wird das eher nüchtern, aber eben nach so einer doch relativ großen, schweren Ankündigung. Ich glaube, das hat tatsächlich ja vielleicht mit dem, was Christoph Schröder gesagt hat, mit diesem schön und schrecklich zu tun. Es ergibt sich eben eins aus dem anderen und ich glaube, das ist einfach so eine Art, genau den Corona oder sonstigen Beziehungskitsch oder Liebeskitsch oder sonst irgendwas, die Erwartungen, die wir haben, wie sowas in Gestalt eines Romans, der jetzt nicht beansprucht, Höhenkammliteratur zu sein, ja, das eben die ganze Zeit aushöhlt und immer wieder zeigt, man könnte das jetzt hier so künstlich dramatisieren und dann hätte man da einen Spannungsbogen und dann hätte man eine Katastrophe oder einen Glücksumschwung oder so. Aber nee, das kriegt er jetzt mal nicht. Ne? Ich mache das jetzt anders. Also wahrscheinlich ist das der Trick und auf jeden Fall hält sie einen damit ja bei der Stange. Und es geht ja offenkundig sehr vielen Lesern so, diese Bücher sind sehr erfolgreich. Und das sind sie eben nicht, weil sie halt Plattitüden verbreiten, sondern weil die auf eine Weise erzählt sind, dass man eben immer so dranbleibt, so wie man am eigenen Leben dranbleibt. Ja? Also ich glaube, das ist das, was hinter diesem Stil stecken könnte.
Und weil es natürlich gute Figurenporträts sind.
Das
also die
sagen.
Figuren sind ja. Einfach stark und eben diese alternden Verhältnisse sind fantastisch beschrieben. Es gibt noch eine Figur, die wir gar nicht genannt haben, diesen Bob, war auch in früheren Romanen schon unterwegs und der taucht auf und das ist eigentlich so eine Lichtgestalt. Während der Mann nicht zuhört beim Essen und sie hat immer das Gefühl, wenn sie mit dem spricht, so richtig interessiert ihn nicht, was sie sagt. Und das ärgert sie natürlich total. Und dieser Bob, wenn sie was sagt, der verschmilzt fast vor Mitgefühl. Und das ist eben auch ein toller Charakter, dass es so,
ja, man denkt dann
so
auch
eine Freundschaft gibt, die dann plötzlich sowas verkörpert wie den idealen Mann der 70er Jahre
sozusagen. Ja, und dann denkt man sich, warum, eigentlich müsste jetzt zwischen den beiden was passieren.
Genau.
Aber der hat dann so eine nette Frau.
Ja.
So, wie es eben manchmal so geht im Leben. Ja.
Elisabeth Strouds Roman Am Meer, erschienen in deutscher Übersetzung von Sabine Roth im Luchterhand Literaturverlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste immer. Vielen Dank.